die böse Zungen sagen, oder meine Zahnärztin hat mir das auch mal gesagt, ihr bringt uns Kunden.
Super, oder?
Win-win. Ja. Nein, aber dort ist der Konsum total träge. Und dort würden wir so gerne viel mehr Innovation bringen, aber der Konsument greift halt immer wieder zu den Klassikern zurück. Und wir machen trotzdem Innovationen, gerade für die Marke aktuell zu halten.
Willkommen zum Podcast Stefan und Stefan. Kompromisslos ehrlich, mit Humor und der nötigen Portion Biss. Persönliche Perspektiven und knallharte Insights mit dem
Stefan Eckenberger
und dem Stefan Vogler.
Seit 1877 backt Hug Biscuits oder die anderen sagen Gutzli und baut Vertrauen Generation für Generation. Heute zu Gast Anna Hug, Co-Geschäftsleiterin oder Geschäftsführerin von der Hug AG. Von ihr werden wir wissen, was es bedeutet, ein Familienunternehmen zu führen, das in Generationen und nicht in Quartal denkt. Und warum Markenführung bei der eigenen Kultur anfängt.
Ja, Anna, du kennst natürlich als Marketingprofessional den berühmten Spruch «One Brand, One Voice, One Power». Jetzt verfolgt ihr aber eine Drei-Marken-Strategie mit Wernli, Davida und Hug. Wieso macht ihr das? Und was bringt euch das?
Das ist halt ein bisschen historisch auch gewachsen, oder? Wir haben schon immer Marken Hug gehabt, natürlich, seit fast 150 Jahren, wie ihr es gesagt habt. Aber wir haben irgendeine die Marke Davida gekauft. Die war noch ganz klein gewesen und so ein Kristall, der noch nicht geschliffen war. Das war in den 60er, 70er Jahren gewesen. Und dann ist die Marke Davida wahnsinnig gewachsen. Und eben vor 2008 ist das gewesen, hat man die Marke Wernli haben wir gekauft. Und auch diese Marke ist sehr gross und hat sich mit uns weiterentwickelt. Und so ist das wie historisch gewachsen. Und das ist noch lustig, vielleicht ergänzend. Wir haben ja, natürlich die Consumer Brands, oder? Hug, Wernli und Davida. Und obendrauf führen wir natürlich auch einen Corporate Brand, also eine Hug-Familie, die auch immer wichtiger wurde in den letzten Jahren. Also wir haben eine rechte, komplexe Markenarchitektur bei uns, ja.
Und wie differenzieren sich jetzt die drei Marken dann bezüglich Zielgruppen, Positionierung und so? Dass man alle gerne hat, wissen wir?
Total unterschiedlich. Ich kann mit Davida anfangen, wo vielleicht die Marke ist mit der jüngsten Anhängerschaft. Auch relativ, von der Marke her auch einengt. Also, wir haben auch noch recht viele Konsumenten, die wir mit Davida nicht erreichen können. Nämlich die, wo gesunde Ernährung egal ist. Der Gegenpunkt setzt eigentlich die Marke Wernli, die wahnsinnig breit ist, in einer grossen Kategorie mit Biscuit-Tätig, wo eigentlich fast 90% von den Haushalten kannst erreichen. Weil eben so viele Haushalte auch zum Biscuit-Regal gehen und daraus sich bedienen. Und dann ist noch die Marke Hug, oder? Wo eigentlich so ein bisschen vom Zibak entstanden ist vor über 150 Jahren. Wo so ein bisschen für leichten Genuss steht, wo mit Zibak immer noch heute ein Leiderprodukt hat. Und Hug ist auch immer mehr jetzt in Foodservice gewachsen, in die Gastronomie. Wir machen einen grossen Teil von unserem Umsatz, 40% in der Gastronomie. Nicht mit eigenen Gastronomiebetrieb, sondern als Zulieferant in B2B-Welt mit Profis aus der Küche, die wir bedienen. Also es ist nicht nur vielfältige Marken, sondern auch vielfältige Marktgruppen oder Kundenarten.
Nur ganz schnell, was bedienen ihr denn dort? Also was liefert ihr denn?
In der Gastronomie liefern wir vor allem in Küche rein. Küchenchefs, also erstens einmal Heimspitäler, ist ein ganz grosser Bereich. Aber auch Bäckereien, schon immer wichtig für uns. Das hat mit dem Zibak angefangen, aber heute sind es Halbfabrikate für Bäckereien. Das grosse Segment und natürlich der ganze Horeca-Bereich, Hotel, Restaurant, Kaffee.
Was für eine Rolle spielt Swissness bei eurer Markenführung? Ist es ein Wettbewerbsvorteil oder ist es ein Hygienefaktor?
Darüber kannst du Stunden philosophieren.
Was ist es für euch?
Wir sehen Swissness, also wir haben uns ganz bewusst für Swissness entschieden. Du kannst das ja selber entscheiden, ob du Swissness willst, ob du das Schweizer Kreuz auf deiner Packung willst. Wir haben per se total schweizerische Marken. Wir verkaufen auch fast 99% von unserem Umsatz von den Marken in der Schweiz. Wir haben schon einen Exportanteil beim Hug Food Service, aber sonst sind wir hauptsächlich in der Schweiz tätig. Und darum war es für uns keine Frage gewesen, entweder außerhalb von der Schweiz einzukaufen oder auch das Schweizer Kreuz nicht auf unseren Packungen zu haben. Ob es ein Wettbewerbsvorteil ist oder nicht, Darüber kannst du dich wirklich streiten.
Aber es ist ein Bekenntnis, wenn ich dich recht verstanden habe.
Es ist ein Bekenntnis von unserer Firma. Ich weiss nicht, ob es für Kunden so relevant sind. Weil gerade im Biskuitregal, wo wir tätig sind, wo wir fast die Hälfte von unserem Umsatz machen, merken wir, dass die Importanteile stark steigen. Du hast über 50% Importanteil, wenn du ans Biskuitregal laufst, in einem Coop, Volk, Migros, was auch immer. Und das ist schon manchmal ein bisschen ernüchternd, dass dein Swissnest eben im Alltag nicht so spielt. Wenn du ans Biskuitregal laufst, wolltest du einfach ein feines Gutschen.
Mhm. Apropos Swissness, ihr habt ja vor relativ kurzer Zeit habt ihr für Darvida mit Ofenmaltine zusammen ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Etwas, was man schon kennt von der Wernli-Guetzli, wo also die Schokoladenplaketten oben drauf hat, oder? Könnt ihr schon etwas sagen über den Erfolg von dem Co-Branding und von dieser Kooperation?
Es ist mega erfolgreich. Wir sind Mitte Jahr gestartet, jetzt das Jahr. Und wir haben im Aussenumsatz in etwa 7 Monaten haben wir 3,5 Millionen Umsatz generiert.
Wow.
Wirklich, wirklich viel. Viel mehr, als wir erwartet haben. Wir haben am Anfang wirklich müssen schauen, dass noch wahr in den Läden ist, dass nicht gerade alles wieder raus ist. Es hat wirklich auch Out-of-Stocks gegeben am Anfang. Es ist sehr erfolgreich.
Ich führe ja in der 5. Generation, oder präziser gesagt, Thug AG wird in der 5. Generation geführt. Jetzt ist das ja nicht einfach ein Selbstläufer und von per se erfolgreich. Wie bringen ihr Tradition und Innovation unter einen Hut? Wie machen ihr das hier in Malters?
Das ist der grosse Spagat, das ist eine fast 150-jährige Firma, dass du eben nie verstaubst, gerade im Marketing, in der Kommunikation, und der Podcast geht ja vor allem um das Thema, ist das mein grösstes Anliegen. Ich habe das Gefühl, das Schlimmste für mich wäre, wenn unsere Marken verstaubt und altmodisch und nur noch von der Vergangenheit leben. Du musst es marken, und die Marke ist für uns extrem wichtig. Also wenn wir unseren Purpose liest oder wenn wir über unseren Purpose reden, wir sagen, mit Herz machen wir Genussmomente, und das wollen wir vor allem, wir wollen die beliebtesten Marken von der Schweiz sein. Das ist unsere absolute Vision. Und wenn du das erreichen willst, dann musst du top relevant sein bei den Kundengruppen. Du musst auch bei den Jungen andocken, du musst neue Kundschaften noch akquirieren, mit aktueller Markenkommunikation, mit überraschenden Aktivitäten auch. Und das ist natürlich eine grosse Challenge. Es geht nicht immer. Zum Beispiel gerade in der Biskuit-Kategorie ist sehr träge. Die Leute kaufen immer die gleichen Biskuit. Vielleicht kauft ihr auch immer die gleichen Biskuit, ihr selber. Ich weiss nur, der Stefan hat mir ein Foto geschickt von Willi Sauerringli.
Ich bin total Willi Sauerringli.
Ich auch, aber ich gebe immer Acht wegen der C, oder? Wenn ich mit Enthusiasmus und schnell unterwegs bin, oder?
Die böse Zungen sagen, oder meine Zahnärztin hat mir das auch mal gesagt, ihr bringt uns Kunden.
Super, oder?
Win-win. Nein, aber oder, dort ist der Konsum total träge. Und dort würden wir so gerne viel mehr Innovation bringen, aber der Konsument greift halt immer wieder zu den Klassikern zurück. Und wir machen trotzdem Innovationen, gerade für die Marke aktuell zu halten.
Du führst dein Unternehmen in einer Doppelspitze. Wir sind ein sogenannter Coop, du bist sogenannter Co-CEO. Ist eigentlich dein Gespöndli als CEO, ist das auch Familie oder ist das extern?
Das ist gefühlsmässig, das gehört sie zu der Familie, aber effektiv ist Mary ist nicht Teil von der Familie. Aber sie arbeitet schon sehr lange bei uns in der Hug-Familie. Wir sagen ja unserem Corporate-Gebilde oder unserer Firma Hug-Familie. Und sie ist auch mal meine Vorgesetzte gewesen, als ich eingestiegen bin in der Firma. Ich bin relativ spät eingestiegen. Sie hat schon länger Erfahrung. Und wir teilen uns jetzt das in einem 70-70-Pensum.
Jetzt ist ja das ein anspruchsvoll, so eine Führung. Was sind die Erfolgsfaktoren mit so einer geteilten Verantwortung?
Ich glaube, du musst klar definieren, wie du dich organisierst. Wir haben jetzt das so gemacht, dass wir auch Verantwortungsbericht zugeteilt haben. Das ist so auf einer Stufe CEO einfacher, wenn du ein Co-Leitungsmodell lebst, wo jeder unterschiedliche Bereiche hat, wo er verantwortlich ist. Das ist für unsere Mitarbeiter auch viel einfacher. An wer wende ich mich, wenn ich ein Thema habe? Die Mary hat den Bereich Operations, das heisst Produktion, Supply Chain, Finanzen und so weiter. Und ich kümmere mich mehr um Markt, Marketing, Verkauf und um Personal. Aber ich glaube, nebendran ist es auch noch wichtig, dass du gut auskommst miteinander und dass du einander auch Entscheidungsfreiraum lässt. Und vielleicht auch mal kannst du einen Entscheid akzeptieren, den du vielleicht nicht ganz so getroffen hättest. Aber ich denke, du hast einen riesen Vorteil in der Co-Leitung, dass du auch entlastet bist, dass du kannst gegenseitig auch die Belastung tragen und dass du einen Pairing-Partner hast, wo du dich auch kannst austauschen in einer neutralen Form.
Das heisst, du empfiehlst so eine Co-Führung auch für andere Unternehmen?
Ja, vor allem, wenn man Teilzeit arbeiten will, ist es wirklich ein super Modell, finde ich.
Ja, weil entweder bereichert es oder es behindert. Ich habe nicht viel zwischendurch erlebt bei so eben Dream Teams oder Double Trouble, je nachdem, was es denn ist, oder?
Ja, das wäre natürlich der Super-GAU, oder? Wenn du nicht auskommst miteinander oder wenn es einfach nicht klappt. Das ist jetzt bei uns nie der Fall gewesen. Ich bin gestartet mit meinem Onkel, mit dem Andreas. Das ist ja der andere Familienstamm, wo die Hug-Familie auch besitzt. Neben uns. Und das hat super geklappt. Nach 2 Jahren haben wir dann gewechselt zu der Mary und mir. Das war auch der Plan gewesen.
Nimm noch Stichwort Familie auf, was du gesagt hast. Ich sage jetzt mal frech, in einer Familie gibt es doch auch einmal da die Schlaumeierkind. Wenn es bei Mami nicht funktioniert, gehen sie zum Papi. Wenn es beim Papi nicht funktioniert, gehen sie zum Mami. Dann hat Nein gesagt, dann gehen wir zur anderen CEO. Was machen wir, wenn wir so Situationen haben?
Lustig, dass du das sagst, weil das war unsere grösste Angst gewesen. Oder, wo wir gestartet sind, ist, hey, wie tun wir genau dem Vorkehr leisten? Wie schauen wir, dass das nicht passiert? Und lustigerweise ist es im Fall im Alltag gar nicht passiert, weil es von allem Anfang an recht klar war. Und vielleicht auch, weil wir gemerkt haben, hey, wir haben one voice. Also, weißt, wir sind wie auch einig auftreten. Natürlich gibt es auch mal in einer Geschäftsleitungssituation, vielleicht entsteht wirklich die Situation, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und dann sagen wir das auch im kleinen Raum. Aber das würden wir nie öffentlich oder nie von versammelten Mitarbeitern schauen.
Berühmte Kollegialitätsprinzip.
Ja, das musst. Da musst du dich auch dran halten, finde ich. Und den Rücken stärken gegenseitig.
Starke 5. Generation, ihr, wenn eine starke 6. Das sage ich jetzt einfach mal so gefühlt. Was machen ihr schon für die Next Generation Hulk?
Noch wenig, weil die sind wirklich noch im Kindesalter oder im pubertierenden Alter. Ich habe aber jetzt lustigerweise im Juli habe ich mal alle von der 6. Generation eingeladen und mal durch die Fabrik geführt. Und zwar nicht nur einfach, um sich ein bisschen an die Fabrik zu führen oder als die Hug-Familie, sondern auch, dass sie sich untereinander mal sehen. Weil das sind Cousins untereinander. Und es ist ja so, dass du in der Familie dich dann nicht unbedingt oft siehst, wenn du so weit auseinander verwandt bist. Und ja, wir haben ein paar in der 6. Generation, aber ob dann auch jemand oder zwei Lust haben, es wäre schön, aber du weisst es natürlich nicht. Du kannst das auch nur begrenzen.
Ein schöner Stallgeruch, du tust nicht.
Ja, ich finde, es kann vielleicht helfen. Ja. Und natürlich haben wir in der 5. Generation, also von meiner Generation und von der Vorgeneration, haben wir einen Familienrat. Wir haben eine Familiengovernance. Wir treffen uns einmal im Jahr, informieren. Also, wir treffen uns einmal im Jahr mit der weiteren Familie, um auch informieren, wie es läuft und wie der Geschäftsverlauf ist.
Mhm. Und sagen wir mal, arbeiten jetzt schon noch andere Familienmitglieder im Unternehmen?
Ja, natürlich. Mein Onkel ist unser Vorgesetzter, der Andreas. Er hat das Unternehmen jahrelang entwickelt und sehr, sehr viel zum Erfolg beigetragen, wo wir jetzt weitermachen können. Und gleichzeitig ist der Fabian, mein Cousin, auch in der Geschäftsleitung. Er ist noch jünger als ich und verantwortet den Bereich Produktentwicklung, Qualitätsmanagement, technische Projekte. Mhm. Und mein Vater natürlich, er ist Teil vom Familienrat. Er ist 80 geworden das Jahr. Er hat natürlich auch maßgeblich beiträgt zum ganzen Erfolg.
Ganz ein anderes Thema. Ich habe gehört, dass euer Bachhaus fossilfrei gebaut worden ist. Wie rechnet sich die Investition und welche weiteren Schritte planen ihr für Klimaneutralität? Das ist, glaube ich, ein wichtiges Anliegen.
Ja, es ist uns sehr wichtig, auch um die Verantwortung natürlich wahrzunehmen. Wir haben uns committed zum SBTI-Plan, sind da auch beitreten und wollen unsere CO2-Emissionen deutlich reduzieren. Vor allem die wir direkt beeinflussen können. Und wir werden jetzt gerade im Januar einen weiteren neuen grossen Schritt ankündigen. Aber der allererste Schritt ist einmal das fossilfreie Betreiben von dem Gebäude gewesen, wo wir doch mit einer sehr ausgeklügelten Free-Cooling-Lösung haben können. Also es ist ein Free-Cooling-Konzept. Das heisst, wir nutzen einen Unterstrom, Wasser, unter aus dem Gebäude durchführt und nehmen die Temperaturdifferenz, nehmen Wasser raus und aus der Temperaturdifferenz erzeugen wir Wärme oder Kälte. Und das ist wirklich recht gut gelungen. Es hat wirklich viel gekostet. Also der ganze Bau, das ist ja ein Zügel von der Wernli-Linie nach Malters, von diesen 5 Biskuit-Linien, sind 60 Millionen gewesen. Das war die Hälfte von einem damaligen Jahresumsatz gewesen.
Wahnsinnig. Und wenn es vergleich jetzt mit konventionellen Bauweisen, dann ist es wahrscheinlich irgendwie doppelt so teuer gewesen, der Bau, durch eben das, das Wärmekonzept.
Es ist teurer geworden, ja. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, um wie viel.
Ich bin gerade hängen geblieben, weil es so spannend war. Für die einen ist Nachhaltigkeit ja das Herzensthema, für die anderen ist es etwas, was man auch noch berücksichtigen muss. Es gibt da ganz viele Empfindungen dem gegenüber. Wie könnt ihr das Thema integrieren in die gesamte Wertschöpfungskette, sei das von den Rohstoffen bis hin zur Verpackung?
Es ist bei uns ein Riesenthema und Energie ist ein Thema, aber Rohstoff, wie du angetönt hast, ist natürlich das Hauptthema. Dort entsteht der grösste CO2-Ausstoss bei der Schocke, beim Butter, wo du halt in den Gutzli oder in den Produkten generell hast. Rohstoff schauen wir sehr genau drauf. Versuchen wir auch wirklich nachhaltig zertifizierte Rohstoffe zu kaufen. Packung, ein Riesenthema, ein unglaublicher Challenge. Zum können vorwärts kommen, wenn du industriell verpackst. Es gibt wirklich noch nicht so viele gute Lösungen. Da sind wir wirklich stark am Suchen. Und natürlich im Marktangebot nachher, oder? Was lobst du aus und was positionierst du wie nachhaltig? So stark das Herzensanliegen von uns ist, als Familie, wir dürfen das nicht überschätzen beim Konsument. Gerade jetzt eben bei unseren Kategorien ist die Nachhaltigkeit nicht so relevant. Für den Kauf, da haben wir auch bittere Lehrpillen müssen ziehen mit Konzepten, wo wir zu stark in die Nachhaltigkeit positioniert haben oder nur. Das hat dann eben auch nicht funktioniert.
Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass Nachhaltigkeit zurückgegangen ist. Ich habe gerade im neuesten Simo-Barometer das auch gesehen, dass das also tatsächlich einen massiven Rückgang hat als Argument.
Ich habe das auch persönlich überschätzt, muss ich sagen.
Etwas anderes, was auch einen Einfluss hat, welche Rolle spielt Transparenz gegenüber euren Konsumentinnen und Konsumenten? Du weißt, auf was ich raus will, Stichwort Nutri-Score, Herkunftsbezeichnungen und. Wie weit spielt ihr mit dem? Habt ihr einen Nutri-Score drauf auf euren Packungen?
Nein, wir sind überhaupt nicht Fan von Nutri-Score, weil es ist einfach ein Standard, wo gesunde Ernährung nicht gut abdeckt. Zumindest in unseren Kategorien. Der ist entstanden aus einer Danone-Welt oder Nestle-Welt, die überhaupt nicht passt für uns. Also ein Darvita, nicht einmal ein Darvita, der total gesund ist, hat einen Nutri-Score A. Und seit wir das entdeckt haben und auch festgestellt haben, haben wir gesagt, Nutri-Score ist für uns kein Thema. Aber wir sind sehr offen und transparent in jeglicher Kommunikation. Also alles, was auf die Verpackung muss und auch noch darüber aus, was wir finden, dass für den Konsument wichtig ist, stehen wir drauf. Und wir haben so einen Claim, natürlich ehrlich, wo eigentlich der Oberclaim ist von unseren Nachhaltigkeitsbemühungen. Mhm. Und dort tun wir vielleicht auch über Sachen berichten, die uns heute noch nicht gut gelingen. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass irgendjemand zulässt und noch bessere Lösung hat dafür. Oder eben, wir tun auch am Medienfrühstück, tun wir unsere Zahlen publizieren. Das müssten wir nicht als Familienunternehmung. Also es zieht sich so durch einen Strang durch, der über die Nachhaltigkeit rausgeht.
Produktion und Logistik sind zwei zentrale Themen für euch, denke ich. Wie sieht es da aus? Stichwort digitale Technologien oder Tools oder Möglichkeiten. Inwiefern tangiert euch das?
Sehr fest. Und es ist eine ganz grosse Herausforderung, als Gesamtunternehmen die richtigen Prioritäten zu setzen. Wo fährst du an? Wo vertiefst du? Wo leist du den Fokus? Das ist im Fall gar nicht so einfach. Und das ist ein Strategieziel von uns in der laufenden Strategieperiode, wo wir drin sind, jetzt mit drin. Und wir haben jetzt in der Produktion schon recht spannende Schritte können machen. Gerade jetzt zum Beispiel in der Produktionsplanung, aber auch in der Produktion selber mit Tools, bis zu der Administration natürlich, wo du totale Effizienzgewinne kannst haben. Auch Erleichterung von der Arbeit, von repetitiver Arbeit, was super spannend ist, wo tolle neue Felder sind. Aber das Ganze zusammenzuhalten und eine sogenannte Digitalstrategie zu entwickeln, das haben wir noch nicht geschafft.
Also Gernli-Roboter haben noch nicht Einzug genommen im Alters.
Nein.
Frage noch, wir sind gerade bei den Daten gewesen, oder? Ihr nutzt die sicher für Effizienz, vielleicht auch für Qualitätssicherung. Wo ist das sonst noch bei euch wichtig? Also, nehmen wir als ein wichtiges Thema, Daten und im Umgang damit, oder?
Ja, absolut. Jetzt sind wir gerade, aktuell haben wir eine Diskussion, gehen wir in die Cloud mit unseren Daten. Sehr schwieriger Entscheid. Kannst du das nicht? Wie abhängig wirst du da damit? Ja, für uns sehr relevant. Und es geht ja um Daten generell vom Geschäft, aber natürlich auch ganz banal um Rückverfolgbarkeit, um Produktionsdaten, Lots, die du speichern musst. Das ist also auch technisch noch recht kompliziert.
Dann vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Daten zu tun. Gibt es digitale Touchpoints in der Kundenbeziehung, weil ihr ja eigentlich fast wahrscheinlich oder sehr, sehr viel über den Handel absetzt? Oder bleibt einfach der Handel dominant und ihr kennt und habt keine Beziehung zu euren Kunden, die ihr direkt könnt bespielen könnt?
Das ist im Moment die aktuelle Strategie. Ja, wir haben wenig B2C. Wirklich minimst. Es gibt einen kleinen Shop auf unserer Homepage, aber wenn du so breit unterwegs bist mit verschiedenen Marken, mit verschiedenen Geschäftsfeldern, musst du dich auch konzentrieren. Und das ist auch klar eine Idee gewesen, der Strategie, dass wir nicht bei B2C ausbrechen und breiter werden. Natürlich hat es den Nachteil, dass du wenig weisst über Kunden direkt. Aber heute gibt es auch, eben auch dank KI, super gute Kundenbefragungstool, dass du auch auf andere Wege zu diesen Daten kommst, die vielleicht noch ein qualitativ hochwertiger sind, weder einfach nur eine Adresse und zu wissen, was die Kunden bestellen.
Ja, und ich nehme an, da hilft schon auch eure gute Zusammenarbeit mit dem Handel, oder? Oder hat dann ein Coop oder so, hat dann da schon auch noch etwas zu bieten, oder?
Beschränkt, um ganz ehrlich zu sein.
Ich dachte, das wäre jetzt mal etwas Positives gewesen.
Also du kannst, nein, vom Handel kommt relativ wenig Input bezüglich Kunden. Natürlich kannst du zu einem teuren Päckchen Daten kaufen. Ja, wenn du das willst. Aber ich finde, wir setzen im Moment, natürlich wäre das spannend, die Daten zu haben. Und wir sind auch immer wieder diskutieren und wie noch herüberlegen. Aber wir sind Profis, wir verstehen das Geschäft von welche Kunden kaufen, welche Biskuit, welche Marken muss wo muss welche Segmente bespielen, das machen wir.
Aus deinen bisherigen Ausführungen glaube ich, eine Notstelle wichtig identifiziert zu haben. Die Sortimentspolitik ist bei dir, die Produktinnovation ist beim Cousin. Also mal tendenziell, korrigierst du das genau? Und jetzt, wie bringen ihr Trends, wo die Entwicklung von neuen Backwaren, wenn man das mal so als Generalisten Begriff darf verwenden, Trends wie Gesundheit, Convenience, Premium, wie bringen wir das unter einen Hut?
Ja, wir haben das Innovationsmanagement natürlich bei uns, wo das Marketing und Entwicklung und der Verkauf zusammen quasi bespielen. Und ich meine, da gibt es die grossen Megatrends, wo viele Firmen betreffen, wie gesundes Snacking zum Beispiel, wo bei Darvida extrem relevant ist. Oder auch Plant-Based, wo man auch immer muss entscheiden, welche Marke nimmt was auf, oder? Es muss ja nicht immer alles aufgenommen werden. Da haben wir uns auch spezifisch für Darvida entschieden. Und da gibt es natürlich noch so eben On-the-Go-Verpflegung, Convenience, aber auch so zurück zu der Nostalgie, Schweizer Marken, wie ist das Co-Branding oder auch Wernli, Leader-Produkte, die wahnsinnig im Aufwind sind, Jura-Waffeln, wo ein uraltes Gebäck ist, über 90 Jahre, aber total im Zeitgeist, weil es günstig ist, weil es Junge anspricht. Also dort kannst du Innovation nicht nur mit neuen Produkten spielen, sondern auch im Preis oder auch in der Distributionspolitik oder eben im Co-Branding. Innovation ist so ein breites Feld. Und es wird oft reduziert, einfach auf neue Produkte.
Ja, ich stelle mir das sehr anspruchsvoll vor, dann die Sortimentspolitik. Weil du hast ja deine Schlager, oder? Wo du springen willst. Eben, ich sag's nochmal, Stichwort Willisauerringli. Und dann willst du aber auch Novitäten bringen. Und dann muss ja dann der Handel. Dort brauchst du dann den Handel dafür, oder? Dann muss ich dann das auch zulassen können. Also, das stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor. Sind ihr dann in sehr engem Kontakt dann mit dem Handel?
Sehr eng und auch gute Partnerschaft. Und gleich ist es natürlich, brutal. Du musst heute Listungsgebühren zahlen, wenn du in den Detailhandel reinkommst. Und die sind wirklich teuer. Darum, wenn du eine Neuheit bringst, kannst du nicht immer ausprobieren, sondern du musst sicher sein, dass es vertappt. Und darum sind dann manchmal unsere Innovationen auch recht banal. Weil wir einfach müssen wissen, hey, es vertappt. Und zwar 100 Pro. Und dann bringst du halt kein Pistaschgutzli, weil es einfach eine Nische ist, sondern bringst immer wieder die gleichen Variationen.
Aber wenn du
ja, genau, absolut, von Herzen gern, aber.
Korrigierst mich, das war ja, glaube ich, nicht ein Trend gewesen, die Dubai-Schocke, so korrigieren. Das ist eher mal eine modische Befindlichkeit. Die machen wir vielleicht jetzt nicht überall Freunden. Und wo ist jetzt die Dubai-Schocke?
Nein, also ich bin kürzlich bei Lind und mit denen geredet über das Thema. Das ist natürlich für sie ein riesig grosser, mittlerweile auch noch ein Umsatzträger geworden. Nein, die tun das jetzt voll pushen. Das hat Lindor mit dem Ding und so. Nein, das ist jetzt tatsächlich, das können überführt werden, der Trend quasi können überführt werden, ist normal ein Angebot. Wie nachhaltig der aber ist, das kann man jetzt sicher noch nicht abschätzen.
Und trotzdem wäre es vielleicht auch spannend gewesen, auch wenn es nur 6 Monate geht. In diesen 6 Monaten zu profitieren.
Die Frage ist, wie schnell könnt denn ihr reagieren auf so Gegebenheiten oder Befindlichkeiten oder Wünsche und Erwartungen im Markt?
Wir versuchen natürlich sehr schnell zu sein. Also auch das Co-Branding von Maltin und Darvida ist sehr schnell gegangen in der Entwicklung, wo wir dann mal das Go hatten. Auch also natürlich seitens der anderen Parteien, der zweiten Marke, die an Bord ist, oder? Von Maltin.
Wenn ihr initialisiert oder sind die anderen auf euch zugekommen?
Da möchte ich jetzt nicht etwas erzählen, weil ich meine, ich rede hier auch ein bisschen für die Firma Wander, wo die Marke von Maltin drin gehört. Aber es hat für beide Seiten sehr gut gestimmt und dort ist die Produktentwicklung extrem schnell gegangen. Dort ist es fast länger gegangen, um zu entscheiden, wer macht was. Oder du hast beide Marken auf dem Produkt. Ich meine, die Verpackung ist bei uns eines der wichtigsten Touchpoints, oder? Im Kundenkontakt. Ja. Und dort ist es extrem wichtig, welche Marke ist wo, welche Marke spielt welche Rolle, dann geht es weiter in, welche Firma vermarktet das Produkt im Handel, wer zahlt Listungsgebühren beim Handel, wer macht Kampagnen, wir haben eine KI-Kampagne gemacht zum Launch, wer macht die? Das war anspruchsvoll gewesen, aber sehr gelungen.
Ja, aber das interessiert vielleicht unsere Hörer noch, oder? Kannst du mal sagen, so ab ersten Idee oder sagen wir mal ersten Verhandlungen, bis dann wirklich nachher im Regal gelegen ist, wie viel Zeit muss man da berechnen?
Also wenn es schnell geht, sind wir bei etwa 9 Monaten. 9 Monate bis ein Jahr. Das ist für euch vielleicht lang. Für jemanden, der die FMCG-Prozess kennt und auch den Entscheidungsprozess im Handel, die gehen auch nicht immer schnell, aber manchmal gehen sie dann auch sehr schnell. Das ist sehr unkalkulierbar. Ist das recht schnell?
Tartlets sind ein Exportschlager. Das hast du vorher gesagt. Wir haben nicht so viel Export, aber das scheint offensichtlich zu hauen. Grundsätzlich gesehen, wie bauen die internationale Märkte auf und sichern da die Qualität über Grenzen hinweg? Offensichtlich hat es ja wahrscheinlich nicht so einen Fokus, wenn du sagst, wir haben einen kleinen Exportanteil.
Mal, es ist eben im Fokus, weil wir dort noch meistens wachsen können. Wir sind sehr gut unterwegs, auch schon seit Jahren im Export tätig. Auch wenn es nur 15% vom Umsatz ist, das ist unser grösstes Wachstumsfeld im Moment, weil wir dort wirklich einzigartig sind in der Qualität, aber auch in sonstigen Benefits, wie die Verpackung oder auch wie Bekanntheit oder das Business. Und der Export läuft relativ banal im Vertrieb über unsere Importeure in den Märkten, wo wir aktiv sind. Aber wir haben dort sicher eine gewisse Alleinstellung einfach durch das Angebot, das wir haben.
Und ist das primär EU oder haben wir auch mit dem Zollhammer zu tun gehabt?
Ja, wir haben auch mit dem Zollhammer zu tun gehabt, aber der Hauptumsatz ist die EU tatsächlich. 50% ist in der EU. Es ist auch sehr stark geworden nach Corona. Wir haben ja stark gelitten während Corona, weil die Gastronomie auch zu war in der ganzen Welt. Und nachher haben sich die Supply Chain-Ketten wirklich umorganisiert. Und man hat mehr aus Europa wieder gesourced. Und da haben wir stark können profitieren. Und Europa ist so stark wie noch nie. Ja. Aber in Amerika sind wir betroffen. Nach wie vor. Die 15% sind ja noch nicht in Umsetzung. Die sollen kommen, aber niemand weiss so richtig wann. Und ja, ich würde mir wünschen, dass es schnell geht und uns auch erleichtert, nachher wieder vorwärts zu machen mit unserer Wachstumsstrategie.
Bleiben wir noch schnell bei den B2C-Brands, auch im Ausland. Ist die Markenkommunikation genau die gleiche wie da? Können die einfach exportieren oder ist die spezifisch?
Ja, nein, es ist wirklich anders, weil im Ausland haben wir B2B. Das ist wirklich, wir tun Küchenprofis ansprechen. Und dort musst du eigentlich keine grosse Marketingkampagne machen. Da musst du die richtige Beziehung haben. Und dort ist der Verkauf der Schlüssel. Und nachher musst du natürlich schon mit Content auf Social Media oder vielleicht gewissen Verkaufshilfen nachliefern. Aber das hat nie, die Kommunikation hat nie die Relevanz wie im Retail, auch im B2C.
Hat dann der Food-Service-Bereich bei euch auch eine wichtige Rolle fürs Wachstum?
Ja, wir machen 40% von unserem Umsatz machen wir schon im Food-Service. Also 130 Millionen ist das doch viel. Und wir wollen weiter wachsen, ja.
Ja, wahrscheinlich eher eine gute Frage von dir, Stefan, weil Markenkommunikation Inland, Ausland, du bist ja der Experte auf Markenkommunikation. Frage ich mal, und du hast dann nachher über nie grosse Unterschied, alles beim Gleichen. Wie sieht das aus?
Ja, es ist wirklich anders. Gerade weil wir im Export wirklich andere Produkte verkaufen, weder in der Schweiz.
Aha.
Oder in der Schweiz haben wir Wernli, Darvida und Foodservice. Aber die Tartlet gehen eben hauptsächlich auch oder schwerpunktmässig in Export. Darum ist es sowieso schon per se ganz anders.
Und sind die Tartlet, wie sind die branded?
Die sind branded, ja. Wir machen nur oder? Brands. Wir sind keine Eigenmarken oder Fremdmarkenhersteller.
Aber ist es Hug? Ist es Hug oder Wernli?
Es ist Hug Foodservice. Ja, genau.
Okay, alles klar.
Du hast oft jetzt auch von Wachstum geredet, aber auch gleichzeitig dann von Rahmenbedingungen, die wir haben, also die wir haben. Ja, da haben wir noch angeschaut, Rohstoffpreis, Fachkräftemangel ist ja je nachdem auch immer noch das Thema. Der Preisdruck kann sein im Detailhandel. Was schüttelt und rüttelt euch so in diesem Bereich?
Also Fachkräftemangel ist extrem aktuell. Wir suchen Leute. Wir suchen wirklich auch Hände, die Strategie können umsetzen können. Es geht eigentlich weniger um Büroprüfe, die finden wir gut, aber es geht in der Produktion, Schichtarbeit, die nicht mehr so attraktiv ist. Zum Alter, ja. Ich meine, wir sind gut erschlossen, aber nicht am Morgen um 4 Uhr. Das ist wirklich eine Hürde, wenn die Schicht anfängt. Und jetzt sind wir wirklich am Weg, am Suchen, wie wir Leute finden. Also das ist eine grosse Hürde. Und das andere ist schon eben auch Rohstoff, die teuren Rohstoffe aus der Schweiz. Konsumenten, die diese teuren Preise eben nicht akzeptieren, da sind wir schon ein bisschen im Clinch. Und wir haben eine wahnsinnig starke Agrarlobby, die die Preise von Mehl und Zucker und Butter eben hoch halten, wo wir total im Korsett in sind, wo wir nicht am Markt können umsetzen können.
Gut, das ist eine ganz schwierige Rahmenbedingung für euch, weil wie verteidigen ihr denn eure Margen gegenüber den Forderungen vom Duopol beziehungsweise konkret wahrscheinlich von einem Coop?
Aktuell unsere absolut grösste Challenge. Die Front ist viel, viel härter geworden. Die Verhandlungen sind bissig, sind schwierig, dauern lang an mit dem Handel. Wir haben auch nicht mehr so ein bisschen, wir werden auch nicht mehr so verschont, habe ich das Gefühl. Früher hat man vielleicht noch eher gesagt, ja, ist ein Schweizer KMU.
Also kein Vorteil.
Ich kann es schlecht sagen, weil ich den Vergleich nicht, aber wir haben schon das Gefühl, der Wind...
Gegenüber so einem Schweizer, Urschweizer Unternehmen wie Coop, das ist erstaunlich.
Der Wind ist rauer, ja. Und der Handel wird immer grösser, immer konzentrierter auch, oder? Man sieht es jetzt auch in der Gastronomie, wo Coop sich breit macht. Coop ist mit Transgourmet schon sehr aktiv in der Gastronomie. Die haben Saviva gekauft. Das ist ein Riesending, das irgendwie nie an die Öffentlichkeit gekommen ist, wie gross das die jetzt sind in der Gastronomie. Und also nicht nur mit dem Partner, aber auch generell in der Handelslandschaft sind die Verhandlungen nicht ganz einfach.
Du bist ja nicht die Einzige, die das erzählt, sondern alle anderen Markenartikelhersteller in der Schweiz erzählen das Gleiche, oder? Siehst du dann irgendeinen Silberstreifen oder wird das immer noch brutaler?
Schlussendlich haben wir sehr starke Marken. Und wir sind sehr breit vertreten im Detailhandel. Darum habe ich nicht so Befürchtungen, dass man sich nicht findet, weil wir doch auch gewisse Relevanz haben. Wir sind unter den Top 10 Hersteller bei vielen. Also wir können uns auch messen mit internationalen. Wir sind wirklich im Top-Ranking bei diesen Kanälen. Und darum, ja, man findet sich immer, aber es wird immer schwieriger und der Druck wird grösser. Und eben, wenn die Preise noch so von den Rohstoffen auch steigen, oder? Jetzt gerade Haselnusspreise im Moment wahnsinnig hoch. Du kannst nicht mehr alles umsetzen, wie du solltest. Das ist nicht ganz einfach.
Jetzt, Gesundheitstrend haben wir schon angetönt, oder? Im Zusammenhang mit Arvida zum Beispiel. Das ist immer so ein bisschen versus Genuss, oder? Also die grosse Frage, Fettzuckerreduktion etc. Beschäftigt euch das? Ja. Und zwar jetzt natürlich selbstverständlich bei Arvia, das ist klar, aber bei Biscuit, wie sieht es denn dort aus?
Uns beschäftigt es aus unserer unternehmerischen Verantwortung, dass wir einfach nur so viel Zucker drin haben, wie es braucht. Der Konsument sucht schlussendlich Genuss, wenn er uns kauft, vor allem bei Biscuit. Und es ist jetzt auch nicht ein riesen Trend, vom Seiten Konsument zuckerreduzierte Biscuit zu kaufen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist kein Trend eigentlich, sondern es ist immer noch Nische. Bei den Biscuits ist uns noch nicht gelungen, obwohl wir viel probiert haben und viel gelauncht haben, das Segment auszubauen, was ein Herzensanliegen wäre. Aber Zucker ist eben auch eine Frage der Menge, oder? Wie viel Biscuits isst du? Wie sind die portionierten Packungen? Oder jetzt auch gerade mit...
Zucker zum Beispiel haben wir noch gar nicht.
Nein, würden wir nie machen. Künstlicher Zucker ist für uns ein No-Go. Wir haben sehr strenge Rohstoffkarten, die wir freiwillig uns auferlegen. Aber es gibt natürlich super Ersatzmittel, wie jetzt beim Schoko-Petit-Beurre, das du vorher angesprochen hast, Petit-Beurre mit einem Schoki-Plättchen. Da gibt es eine zuckerreduzierte Variante und die hat die Kurienfasern.
Also im Guetzli oder in der Schoki?
In der Schoki. Ja, habe ich gemeint. Ich weiss gar nicht, ob es auch im Guetzli drin ist. Und dort hast du 30% weniger Zucker, aber voller Geschmack. Und das ist eine sehr gute, natürliche Lösung. Und gleich, es ist nicht ein Leiderprodukt geworden.
Wenn ein Familienunternehmen in der fünften Generation erfolgreich unterwegs ist, dann darf man davon ausgehen, die denken auch voraus. Oder? Und darum ist die Frage nicht irgendwie so eine Pathos-Frage oder so. Was ist dein Wunsch, deine Vision, wenn man jetzt ein unternehmerisches Managementwort nun für die Hug der Zukunft?
In 2 Jahren feiern wir 150 Jahre. Da erschüttere ich immer ein bisschen, so ab dem Alter. Ich wünsche mir, dass die Crew, die jetzt an Bord ist, dass der Spirit weiterlebt. Wir haben ein super Team, wirklich, und ein grosses. Ich meine, wir sind 450 Leute. Und natürlich werden uns Leute verloren und wieder neue Leute an Bord kommen, aber dass die so wie die Hug-Familie weitertragen, vielleicht im Lied von der Familie und hoffentlich im Lied von der Familie, aber dass die Kultur, die so einzigartig ist, das HUG, wir sagen herzlich, unternehmerisch, gewissenhaft, die drei Werte, dass sie das auch in Zukunft weitertragen können. Und ich bin sicher noch ein paar Jahre mit dabei, aber irgendeinmal gehst du auch wieder ab und da wünsche ich mir, dass wir Kultur insbesondere neben den allen strategischen Zielen von der Relevanz der Marken, eine fitte Produktion, die auch wichtig ist, eine Schweizer Marktstellung, die einzigartig ist, aber Kultur ist für mich fast das Wichtigste.
Ich glaube, das haben wir jetzt gemerkt und ganz sicher auch unsere Hörerinnen und Hörer, wie du mit Herzblut tatsächlich da dabei bist. Also das Herz nicht nur ein Symbol, sondern du lebst das auch. Jetzt bist du ja auch sehr stark engagiert zur Förderung der Schweizer Markenartikel. Wir sind Mitglied von einer Promarka, die sich da so die Fahne geschrieben hat. Du hast von uns einen Weihnachtswunsch frei für die Entwicklung von der Schweizer Markenartikelindustrie. Was für einen Wunsch hast du jetzt?
Budget.
Das ist schön.
Hey, sorry, es ist vorzutrocken, aber ganz spontan.
Aber es ist erfrischend direkt, oder? Erfrischend direkt.
Das können wir dem Christkindli auftragen, ja. Das
aber der gibt mir gerne weiter, oder?
Gut, vielleicht kommt das Weihnachtspäckchen noch.
Vielen Dank an dieser Stelle, Anna Hug, für den auf der einen Seite inspirierende Austausch und auf der anderen Seite einen entspannten Blick in die Backstube der Markenführung. Wir wünschen dir und eurem Team, deinem Team, weiterhin den verdienten Erfolg und das richtige Händli für die nächste Generation. Allen Hörerinnen und Hörern einen erfolgreichen Jahresschlusssport an dieser Stelle. Schöne Festtage und ein erfreuliches 2026. Und schön, wenn ihr wieder dabei sind und zulassen mit einer neuen Folge von Stefan
und Stefan. Das ist der mit den Willisauerringli.
Hast du Lust auf mehr von dir zu wissen rund um Themen Kommunikation, Marketing, Management und Leadership? An der HWZ haben wir ein vielseitiges Studienangebot. Alle Infos findest du auf www.fh-hwz.ch.